True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und auf die Spurensuche begibt sich heute auch wieder Hubertus.
Hallo.
Wir sind vor einiger Zeit auf etwas aufmerksam gemacht worden. Wir hatten in unserer 5-jährigen Geschichte noch nicht einen Fall aus Vorarlberg. Es gibt zwar schon Verbindungen, zum Beispiel im Fall Jack Unterweger, die heute auch zur Sprache kommt. Unter seinen Opfern war auch eine 31-jährige Prostituierte aus Bregenz, aber noch keinen ganzen Fall. Und das wird sich heute ändern.
Zum Glück gibt es ja euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wart ja fleißig oder einige von euch waren fleißig und habt uns interessante Vorschläge geschickt. Heute gehen wir deshalb dem Hinweis von Stefanie nach, die uns über Instagram geschrieben hat.
Anfang Februar 2006 wurde in Gaisau im Nordwesten von Vorarlberg ein Schädel gefunden. Er steckte im Schlick bei der alten Rheinmündung. Der Fund war durch den besonders niedrigen Wasserstand des Bodensees möglich geworden und die Gerüchteküche brodelte. Denn es wurde vermutet, dass er mit einem mehr als 10 Jahre zurückliegenden Fall zu tun haben könnte. Damals war eine Frau verschwunden. Obwohl sie selbst nicht im Rampenlicht stand, kannte man sie in der Gegend. Schnell wurde klar, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Auch Motive waren schnell gefunden. Doch etwas fehlte. Wir starten mit unserem heutigen Fall kopflos.
Es war der 16. Mai 1992. In einem Waldstück bei Innerbratz im Klostertal machte ein Wiener Ehepaar bei einem Spaziergang einen schrecklichen Fund. Die Eheleute entdeckten eine weibliche Leiche. Sie war verstümmelt, einige Extremitäten waren abgetrennt und ihr fehlte der Kopf. Sofort verständigten sie die Polizei. Der Körper war bereits stark verwest, teilweise skelettiert und wies Anzeichen von Tierfraß auf. Vermutlich lag er schon einige Monate dort. Es fanden sich keine weiteren Hinweise wie Kleidung, Schmuck oder Papiere, die auf die Identität der Person hindeuteten. Vielleicht waren auch die abgetrennten Gliedmaßen ein Versuch, die Zuordnung zu erschweren. Nur ein Finger, je nach Quelle Daumen oder Zeigefinger mit lackiertem Nagel, war noch relativ intakt. Die Spurensicherung nahm ihn mit. Die anderen Überreste wurden zur Gerichtsmedizin nach Innsbruck gebracht. Wer war die Tote? Vorerst ging man von einer Frau zwischen 25 und 35 Jahren aus. Also verglich man Vermisstenanzeigen mit bisherigen Erkenntnissen. Der Kopf war sauber abgetrennt worden, vermutlich mit einer Axt oder Machete. Die Suche nach ihm blieb erfolglos.
Auf der Liste der Vermissten stand zu diesem Zeitpunkt auch Helga Pobornikow, 71 Jahre alt. Sie war bereits seit vielen Jahren die Leiterin der Pressestelle der Bregenzer Festspiele. Die Veranstaltung findet seit 1946 jährlich in der Vorarlberger Landeshauptstadt statt. Auf der weltweit größten Seebühne werden namhafte Stücke für die über 200.000 Besucherinnen und Besucher aufgeführt. Ein kulturelles Großereignis. Die 71-Jährige war den Festspielen schon jahrzehntelang verbunden. Ursprünglich hatte sie als Chefsekretärin einer großen, internationalen Spedition gearbeitet und sich nur in den Sommermonaten um die Pressebetreuung gekümmert. Seit 1983 übte sie die Tätigkeit dann aber in Vollzeit aus. Im Team war die Popo als gute Seele bekannt. Wenn es durcheinander ging, behielt sie den Überblick und half auf Tschechisch, Bulgarisch, Russisch, Italienisch oder Französisch dabei, alles zu koordinieren. Pobornikow wurde als Sudetendeutsche in Prag geboren. Sie verbrachte einen Teil ihrer Jugend in Wien und kam über die Anstellung bei der Speditionsfirma nach Vorarlberg. Dort sollte sie bleiben. Die Umgebung der Bregenzer Festspiele passte zu ihrer Begeisterung für Kultur. Nun, 1992, wollte sie bald in Pension gehen. Der Antrag war bereits gestellt. Doch Mitte Dezember 1991 verschwand sie ohne ersichtlichen Grund aus ihrem Haus in Geisau. Der Ort ist gut 20 Autominuten von Bregenz entfernt. Vermisst meldeten sie ihre Kolleginnen und Kollegen. Man hatte sie anscheinend an die bevorstehende Weihnachtsfeier erinnern wollen. Doch sie war nicht zu erreichen. Das passte nicht zu ihr. Schließlich erreichte man ihren Ehemann. Helga sei zu Verwandten nach Polen gefahren, sagte er ihnen wohl. Doch die Nachforschungen des Teams ergaben, dass das nicht sein konnte. Die Kolleginnen und Kollegen wandten sich an die Polizei. Natürlich wurde nach Helga Pobornikow gesucht, im In- und Ausland. Die Polizei durchsuchte mit Spürhunden Haus und Garten. Doch sie blieb unauffindbar. Ein Unfall wurde vermutet. Wer Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hatte, sollte sich bei der nächsten Sicherheitsdienststelle melden. Über Monate gab es kein Lebenszeichen von ihr. Die Festspiele gaben im Februar bekannt, die Leitung der Pressestelle an einen bisherigen Mitarbeiter aus Pobornikows Team übertragen zu haben. Helga hatte ihn bereits eingelernt. Ihr Pensionsantritt war ja schon vereinbart gewesen. Bei den Ermittlungen gab es keine neuen Erkenntnisse. Bis zu besagtem Fund.
Am 25. Mai wurde offiziell mitgeteilt, dass es sich bei der Toten ohne Kopf um Helga Pobornikow handelte.
Erst als wir einige Röhrenknochen bekommen haben und die altersbedingten Abnutzungserscheinungen entdeckten, konnten wir das Alter der Leiche genau bestimmen.
Das gab ein Innsbrucker Gerichtsmediziner bekannt. Mit der Untersuchung des Fingers wurde die Rechtsmedizin der Universität Bern beauftragt. Dort wurden DNA-Verfahren bereits angewendet, anders als in Österreich zu dieser Zeit. Und es gab eine Übereinstimmung. Zudem war auch ein Vergleich von Röntgenbildern der Leiche mit denen der Vermissten eindeutig.
Nun sind wir absolut sicher, dass es sich bei der Leiche um Frau Pobornikow handelt.
Als Tatverdächtiger wurde auf Haftbefehl des Landesgerichts Feldkirch ihr Ehemann Dimiter Pobornikow festgenommen und in das Gefangenenhaus eingeliefert. Er war von Anfang an von der Polizei als Verdächtiger geführt worden. Als man ihn nach dem Verschwinden seiner Frau fragte, wo sie sei, gab er vor den Beamten an, sie sei nach Holland gereist. Erst Polen, nun Holland? Verwunderlich war auch, dass sie dafür offensichtlich kein Geld mitgenommen hatte. Zudem wurde schnell klar, dass es Spannung zwischen den beiden gab. Das Paar lebte in Scheidung und Dimiter Pobornikow war gegen den Willen von Helga wieder bei ihr eingezogen. Das war auch der Grund gewesen, weshalb man den Garten so genau unter die Lupe genommen hatte. Ein Verbrechen wurde nicht ausgeschlossen. Doch es gab kein Geständnis. Die Kriminalisten glaubten dennoch, klare Sachbeweise zu haben, um den Tatverdächtigen überführen zu können. Gerüchte machten die Runde. Es wurde sogar vermutet, dass der Mann Kontakte zum polnischen oder bulgarischen Geheimdienst hatte, was aber schnell dementiert wurde. Realistischer waren private Probleme. Hatten die beiden vielleicht einen Streit gehabt? Dimiter Pobornikow soll vorgeschlagen haben, eine junge bulgarische Freundin, sie war Anfang Mitte 30, zu adoptieren, da sie sonst keine Aufenthaltsbewilligung für Österreich bekommen hätte. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Freundin nicht nur irgendjemand war, sondern seine Affäre. Das war seiner noch Ehefrau zu viel. Sie wollte offenbar nun endgültig die Scheidung durchbringen. Zudem war sie finanziell deutlich besser gestellt als er. Der Gatte soll sogar den Schmuck seiner Frau aus deren Büro im Bregenzer Festspielhaus entwendet haben. Die endgültige Trennung hätte ihn finanziell ruiniert. War Habgier das Motiv? Die Ermittlungen begannen.
Im Keller des Hauses leuchtete es wie in einem Schlachthaus. So wird das Ergebnis des Luminol-Verfahrens beschrieben, das bei den Pobornikows durchgeführt wurde. Luminol sorgt mit dem enthaltenen Wasserstoffperoxid und dem Eisen aus dem Hämoglobin im Blut für eine chemische Reaktion, ein deutliches Aufleuchten auch kleinster Blutspuren. Ihr kennt das Bild vermutlich aus jeder Kriminalserie. Doch das hier war ein echter Tatort. Es wurde vermutet, dass Helga Pobornikow über die Stiege in den Keller gefallen war und dort getötet wurde. Die Polizei hoffte auf Hinweise zu ihr oder ihrem Mann. Und tatsächlich meldete sich ein ÖAMTC-Fahrer. Kurz nach dem Verschwinden der Frau, am 17. Dezember, hatte er den Wagen ihres Mannes abgeschleppt, unweit des späteren Leichenfundortes. Der gebürtige Bulgare erklärte dem Pannenfahrer, er wolle in der Gegend einen Holzlagerplatz errichten und hätte sich deshalb dort umgesehen. 8 weitere Zeugen bestätigten ebenfalls, Dimitar Pobornikow im Dezember im Klostertal gesehen zu haben. Diese Beobachtung und das vermutete Motiv genügten für eine Anklage. Zu Helga gab es nur einen Hinweis. Am 16. Dezember wollte eine Frau beobachtet haben, wie sie mit einem Wintermantel bekleidet das Haus verlassen hatte. Dies könnte das letzte Mal gewesen sein, dass sie jemand lebend zu Gesicht bekam. Denn ab dann war sie verschwunden. Wie, das sollte nun ein 3-tägiger Prozess klären.
Am 10. Mai 1993 begann der Prozess gegen Dimitar Pobornikow am Landgericht Feldkirch. Die Staatsanwaltschaft warf dem 72-Jährigen vor, seine Frau Helga brutal ermordet zu haben. Der Angeklagte hatte noch immer kein Geständnis abgelegt. Er bestritt die Tat nach wie vor.
Ich habe mit der Abhängigkeit meiner Frau nicht das Geringste zu tun.
Pobornikow wurde als gepflegter, dem äußeren Anschein nach ausgesprochen kultivierter Mann beschrieben. Im Verlauf des Prozesses sollte er sich gegen alle Anschuldigungen wehren. Die Aussage des ÖAMTC-Fahrers galt als besonders belastend. Zudem hatte man weitere Blutspuren gefunden. Neben der Garage auch im Wagen des Mannes. Blutspuren der Blutgruppe B, das war die Blutgruppe der Toten. Coca-Cola wäre das, kein Blut, meinte der Angeklagte. Auch unbescholten war der Mann nicht. Er behauptete zwar, in Österreich nie straffällig geworden zu sein. Die Staatsanwaltschaft förderte allerdings zutage, dass dem gebürtigen Bulgaren bereits vor Jahrzehnten nach Unregelmäßigkeiten in Wien jeder akademische Grad aberkannt worden war. Zuvor war er als Diplom-Ingenieur und Doktor aufgetreten. Zwischenzeitlich hatte er sogar in der JVA Stein eingesessen. Die Vorstrafen wurden auf 1953 und 1957 datiert. Und dann gäbe es dann noch die 35-jährige Geliebte. Direkt nach dem Verschwinden von Helga Pobornikow war sie zu ihm ins Haus in Geisau gezogen. Da er sich in einer prekären finanziellen Lage befunden hatte, hatte die Abwesenheit seiner Frau sein Leben in allen Bereichen verbessert. Mord aus Habgier, so sah es die Staatsanwaltschaft. Am ersten Tag brachte auch die Verteidigung ihre Sicht vor. Neben den 3 Sachverständigen und 20 geplanten Zeuginnen und Zeugen wollte sie 21 weitere laden. Nicht um den Prozess zu verzögern, hieß es. Dennoch sollte der Mandant nicht in einem Schnellprozess abgeurteilt werden. Denn das würde sich bereits ankündigen. Sein Anwalt wartete mit einer Meinungsumfrage auf, wonach 40% der Vorarlberger bereits ohne Prozess von der Schuld des Angeklagten überzeugt waren. Die Geschworenen sollten Stellung dazu nehmen. Sie alle gaben zu Protokoll, keine vorgefasste Meinung zu haben. Im weiteren Verlauf bemühte der Verteidiger sich, die Indizienkette zu widerlegen. Helga Pobornikow hatte sich vor ihrem Verschwinden in der Garage am Kopf verletzt, daher kamen die Blutspuren auf dem Grundstück. Und dass der Angeklagte das ein oder andere nicht mehr erinnere, habe schlicht mit seinem Alter zu tun. Er leide an einem über das Alter des Angeklagten hinausgehenden hirnorganischen Abbausyndrom. Durch dieses sei er auch gar nicht körperlich fähig gewesen, die etwa 90 Kilo schwere Leiche zu transportieren. Habgier als Motiv sei auszuschließen, er habe kein Interesse am Tod seiner Ehefrau gehabt. Durch die Scheidung hätte er ja gar nicht sicher sein können, dass ihr Besitz testamentarisch an ihn fallen würde. Insgesamt gäbe es zudem keine klaren Angaben über den Zeitpunkt und den Ort der Bluttat. Eine weitere These der Verteidigung verwies schließlich auf andere Täter. Helga Popornikow könnte auch Kontakt zu einem bulgarischen Waffenschmugglerin gehabt haben. War sie als Zeugin aus dem Weg geschafft worden?
Am zweiten Prozesstag wurden die Zeuginnen und Zeugen einvernommen. Einen großen Teil nahmen dabei die Sichtungen von Dimiter Popornikow im Klostertal ein. Am 17. Dezember war der Angeklagte gerade einmal 4 Meter vom späteren Fundort der Leiche gesehen worden. Im Schneegestöber war er in Anzug, Krawatte und Halbschuhen an der Arlbergstraße unterwegs gewesen. Seiner Aussage nach, um einen Lagerplatz für ein geplantes Holzgeschäft zu suchen. Seine Kleiderwahl wurde dafür als äußerst unpassend angesehen. Zum Verhängnis sollten ihm an diesem Tag seine Sommerreifen werden. Einer davon platzte, er kam nicht mehr weg. Nun begegneten ihm gleich mehrere Zeugen. Zuerst kam eine Gendarmeriestreife vorbei, die der Angeklagte wieder wegschickte. Dann folgten 2 Schneeräumgeräte. Er hätte schon den ÖA im TC verständigt, gab er an. So kam gegen 20.15 Uhr der Hauptbelastungszeuge zu Dimiter Popornikow. Der Pannenhelfer sagte vor Gericht:
Ich habe den Reifen gewechselt und ihm herausgeholfen. Ein normaler Einsatz.
Rückblickend wisse er nicht mehr, ob er den Ersatzreifen aus dem Kofferraum geholt hatte. Doch er hatte versucht, den Wagen selbst hinauszufahren. Dabei hatte er sich allerdings nicht umgesehen, somit sei ihm im Wageninneren nichts aufgefallen. Eine große Rolle spielten auch die Vermögensverhältnisse des Ehepaares. Das Haus hatten die Eheleute gemeinsam gebaut. Im Grundbuch stand allerdings nur Helga. Dabei war ein wesentlicher Teil des Geldes von mir. Ich wollte deshalb 1988 über die Hälfte des Hauses eine Schenkungsurkunde von meiner Frau. Aber sie wollte das nicht, sagte Dimiter Popornikow. In der Ehe hatte es immer mal wieder kleine Meinungsverschiedenheiten gegeben. Dennoch seien sie zum Beispiel gemeinsam auf Urlaub gefahren. Mit seinem Geld, wie er betonte. Auch er arbeitete für die Festspiele. Nur im Sommer, als Übersetzer für slawische Sprachen. In dieser Funktion hatte er offenbar auch das silberne Ehrenzeichen der Bregenzer Festspielgemeinde erhalten. Eine Bekannte sagte aus, dass Helga Popornikow Angst vor ihrem Mann gehabt hatte. Er habe den ganzen Schmuck an sich genommen. Ein Widerspruch zu seinem eigenen Vermögen, das der Angeklagte des Öfteren betonte. Dabei war unter anderem von einer 10-Millionen-Schilling-Villa in Sofia die Rede. Sie sollte ein Beleg sein, warum Popornikow das Geld seiner Frau gar nicht gebraucht hätte. 1940 war er von Sofia nach Wien gekommen, der eigenen Aussage nach, um zu studieren. Aufgrund des Krieges kehrte er danach nicht mehr nach Bulgarien zurück. 1947 sollen seiner Familie Firma und Villa weggenommen worden sein. Nur war fraglich, ob es diese Villa überhaupt gab. Eine Zeugin sagte aus, dass der Angeklagte entgegen seiner Angaben nicht aus einer wohlhabenden Familie stammte. Der Vater besäße in Bulgarien nur ein kleines Häuschen. Lediglich sein Onkel hatte einiges Geld gehabt. Offenbar hatte Popornikow auch einmal gefälschte Totenscheine benutzt, um sich von einer Schweizer Bank 300.000 Franken aus dem Erbe dieses Onkels auszahlen zu lassen. Ob die benannte Villa vielleicht ihm gehörte, blieb ungeklärt. Wild wurde es mit der Einvernahme eines 36-jährigen Hauptzeugen der Anklage.
Ich kenne Bulgaren, die behaupten, Popornikow habe einen Mörder gesucht.
Allerdings verwickelte sich der Mann in Widersprüche und erzählte verworrene Geschichten über Antiquitäten und Münzhandel. Auch von Waffenhandel war die Rede. Schließlich kam nichts Handfestes heraus. Da neue Zeuginnen und Zeugen gefordert waren, nun offenbar 15 an der Zahl, wurde der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt. Im Herbst sollte es weitergehen. Dimiter Bobornikow blieb in Untersuchungshaft.
Der Prozess wurde im September 1993 fortgesetzt. Dimiter Bobornikow saß seit 25. Mai 1992 im Gefängnis, also bereits ein Jahr und vier Monate. Er war mittlerweile 73 Jahre alt. Zu Beginn der Fortsetzung wurde er als Angeklagter noch einmal angehört. Dabei wich er deutlich von früheren Aussagen ab. Er wollte etwa am Leichenfundort gewesen sein, weil ihn ein unbekannter Anrufer dorthin gewiesen hatte. Vielleicht sogar, um ihn in eine Falle zu locken. Da er ohnehin einen Holzlagerplatz finden wollte, fuhr er dorthin. Das Blut in seinem Wagen erklärte er mit Verletzungen, die seine Frau sich beim Transport von Ordnern zugezogen hatte. So ähnlich müsse es auch daheim gewesen sein, weshalb sich weitere Blutspuren in der Garage fanden. Die 35-jährige Bulgarin sei nicht seine Geliebte, sondern eine Nichte. Und sie hätten eine ganz harmlose Onkel-Nichte-Beziehung gehabt. Manchmal heißt es sogar, er wollte sie adoptieren, weil er sich schon immer eine Tochter gewünscht hatte. Allerdings gab es einen Brief, den der Angeklagte ihr gesendet hatte, darin war zu lesen, ich möchte dich überall küssen. Das sei aber rein kulturell bedingt. Im Osten sei intensives Küssen auch zwischen Verwandten ganz selbstverständlich. Die mögliche Affäre sollte jedenfalls selbst vor Gericht aussagen. Sie war als Zeugin geladen. Auf die Ungereimtheiten angesprochen, sagte Bobornikow,
ich hoffe, Sie werden 73. Dann wissen Sie, wie das ist.
Am 28. September wurde ein Lokalaugenschein im Haus des Ehepaars vorgenommen. Initiiert wurde die Aktion von der Verteidigung, um zu belegen, dass der Mord nicht dort geschehen war. Mit Hilfe von Luminol sollten die Blutspuren auf dem Grundstück nochmals sichtbar gemacht werden. An der Treppe war dies gut möglich. In der Garage allerdings hatte die hohe Feuchtigkeit die Spuren bereits aufgelöst. Überprüft wurde außerdem, ob man eine Frau wie Helga Bobornikow mit dem Auto, das der Angeklagte damals gefahren hatte, ein Opel Corsa, transportieren konnte. Eine weibliche Versuchsperson legte sich auf die Rückbank und in den Kofferraum eines solchen Wagens. Beides war problemlos möglich. Am selben Verhandlungstag sollte noch die Hauptzeugin gehört werden, die Cousine oder Geliebte des Angeklagten, je nach Version. Doch sie erschien nicht. Dafür hörte das Gericht andere Aussagen. Es ging um eine zerrüttete Ehe. Darum, dass Helga Bobornikow sogar Angst vor ihrem Mann gehabt hatte. Zugleich hatte es auch Momente gegeben, in denen sie ihn gedemütigt hatte. Insgesamt blieb von Dimiter Bobornikow das Bild eines vermögenslosen, habgierigen Mannes, der sich eine junge Geliebte zugelegt hatte. Wie es darum stand, wollte sie selbst ja offenbar nicht vor Gericht erläutern. Am nächsten Tag folgte schließlich noch eine Begehung am Leichenfundort. Neben den Aussagen zum Aufenthalt des Zeugen an besagter Stelle ging es auch um ein physisches Beweismittel. In der Nähe der Leiche war eine 8 Meter lange Nylonschnur gefunden worden, die offenbar aus der Garage der Bobornikows stammte. Es handelte sich um eine verknotete grüne Wäscheleine. Mit dieser war anscheinend die Leiche verschnürt worden. Auf einem Foto aus dem Hause der Bobornikows war genau diese als Verlängerung einer Hundekette zu erkennen. Bobornikow gab an, er habe damit mehrere Gegenstände zusammengebunden und in seinem Kofferraum aufbewahrt. Bei der Panne habe er alles gemeinsam achtlos in den Wald geworfen.
Neben weiteren Aussagen von Zeuginnen und Zeugen waren dieses Mal auch die Ergebnisse der Gutachter vorgesehen, etwa die eines Sachverständigen vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität Bern zur Einordnung der Blutspuren. Mithilfe des Luminol-Tests hatten er und seine Kolleginnen und Kollegen die Blutlache in der Garage der Bobornikows rekonstruiert. Die dortigen Spuren wurden mit dem genetischen Material des Opfers verglichen. Und stimmten überein. Es heißt, die enthaltenen genetischen Merkmale kämen bei 71.197 Menschen nur einmal vor. in dem Fall bei Helga Pobornikow. Es war der erste Fall in Österreich, bei dem DNA-Material zu Gerichtszwecken ausgewertet wurde. Übrigens hatte derselbe Gerichtsmediziner auch das Haar analysiert, das in Jack Unterwegers Wagen gefunden worden war und später einer ermordeten Prostituierten zugeordnet werden konnte. Bei den Merkmalen dieses Haars sprach man damals von einer Konstellation, wie sie nur eine unter 13 Personen aufweist. Einige Monate später konnte erwiesen werden, dass das Haar in 6 untersuchten genetischen Merkmalen vollkommen übereinstimmte. Neue Konstellation? Eine Häufigkeit von 0,04%. Auch dieses Haar war das erste seiner Art, das für gerichtsmedizinische Zwecke analysiert worden war. Im Fall Pobornikow wollte man sich auch der Todesursache annähern. Diese war letztlich allerdings nicht zu bestimmen. Noch immer fehlte der Kopf des Opfers. Fest stand, dass dieser mit einem Werkzeug abgetrennt worden war. Aufgrund von DNA-Analysen war aber eindeutig belegt, dass es sich um Helga Pobornikow handelte. Das bestätigte der Experte auch noch einmal vor Gericht. Nach den Aussagen der Gutachter forderte die Staatsanwaltschaft lebenslang. In einem 2-stündigen Plädoyer erläuterte der Ankläger, dass sich der Verdächtige wie ein Aal von einem Widerspruch zum anderen gewunden hätte. Und schließlich gab es auch plausible Motive. Dabei soll Dimitar Pobornikow den Kopf in den Händen vergraben haben. Die erste Gefühlsregung vor Gericht, wie ein Bericht festhält. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Es gebe Indizien, aber keine Beweise. Auch der Angeklagte beteuerte noch einmal seine Unschuld. Nun waren die Geschworenen gefragt. Am Freitag, den 1. Oktober 1993, fiel nach 8 Prozesstagen das Urteil. Einstimmig für lebenslange Haft wegen Mordes. Der Angeklagte ging in Berufung. Das Urteil wurde am 27. Jänner 1994 vom obersten Landesgericht bestätigt und war damit rechtskräftig. Dimitar Pobornikow kam in Haft und verstarb dort einige Jahre später. Zu dem Mord oder gar dem Verbleib des Kopfes seiner Frau äußerte er sich nie.
Kommen wir noch einmal zurück zu dem Schädel, der 2006 von einem Spaziergänger gefunden wurde. Er steckte im Bereich der alten Rheinmündung und dem sogenannten Entenbad in Geisau im Schlick. Zu dieser Zeit war der Wasserstand des Bodensees besonders niedrig. Genau genommen verzeichnete der See damals den niedrigsten Stand seit 1864. Ursache waren der geringe Niederschlag im Herbst und Kälte. Vermutlich hatte der Schädel dort bereits jahrelang unentdeckt und unter Wasser gelegen. Der Boden war zu dieser Zeit gefroren. Doch das hielt den Spaziergänger nicht davon ab, seinen Fund direkt auszubuddeln. Bei der Ausgrabung entstanden Beschädigungen am Fundobjekt. Er brachte den Schädel zur Polizeiinspektion Höchst. Vorerst ließ sich dort nicht viel sagen, außer dass das Objekt auch aus der Schweiz oder Liechtenstein angespült worden sein könnte. Schnell verbreitete sich die Vermutung, es könnte sich um den Kopf von Helga handeln. Viel zu früh wies die Polizei die Gerüchte zurück.
Derzeit weiß man noch nicht einmal, ob es sich um ein männliches oder weibliches Skelett handelt,
erklärte ein Beamter des Landeskriminalamts auf APA-Anfrage. Es sei auch möglich, dass es sich um den Kopf eines Schweizers handelte, dessen Torso sich vor etwa 20 Jahren in einem Fischernetz verfangen hatte. Mit Baggerarbeiten wurde nach weiteren Körperteilen gesucht, ohne Ergebnisse. Blieb also der Schädel zur genaueren Bestimmung. Diese lief in 2 Stufen ab. Anhand von Form und Beschaffenheit sollten Alter und Geschlecht bestimmt werden. Dafür gibt es einige Knochen als Anhaltspunkte, die sich zwischen Mann und Frau unterscheiden. Auch Reste des Oberkiefers können Aufschluss geben. Zudem sollte der Zustand des Schädels zu einer Einschätzung führen, wie lange der Kopf bereits im Wasser gelegen hatte. Man hoffte, DNA-Spuren zu finden, die eine eindeutige Geschlechtsbestimmung zulassen. Allerdings könnte die Untersuchung einige Wochen, wenn nicht Monate, dauern. Zur selben Zeit fand man im Gemeindehafen Höchst Oberarm-, Schädel- und Wirbelsäulenknochen eines weiteren Körpers. Bei der äußerlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass es die Knochen eines 1,60 bis 1,80 großen Mannes waren. Für nähere Aufschlüsse musste ebenfalls die DNA-Analyse in Innsbruck abgewartet werden. DNA-Datenbanken wurden abgeglichen, ebenso wie Vermisstenanzeigen. Aus dem gesamten deutschsprachigen Raum meldeten sich Angehörige von Verschwundenen. Letztlich wurde der Schädel von der Gerichtsmedizin Innsbruck als männlich identifiziert. Er wies keine Spuren von Gewalteinwirkung auf. Das bedeutete auch, kein Bezug zum Fall Bobornikow. Genauso verhielt es sich mit weiteren Funden, die seither gemacht wurden. Auch heute noch werden im Bodensee wie auch in anderen Seen unentdeckte Leichen vermutet. Im Falle des Bodensees mit Stand 2009 über 60.
Insgesamt gibt es recht wenig zum Fall Bobornikow zu finden und damit sind wir schon bei der Trivia angelangt. In einer Meldung ist zu lesen, dass man sich aufgrund von Problemen mit Pressemeldungen im Fall Unterweger medial lieber zurückhalten wollte. Der war parallel unterwegs, er nahm sich 1994 kurz nach seiner Verhaftung das Leben. Falls ihr mehr dazu erfahren wollt, in unseren Folgen 6 und 7 haben wir über den Fall gesprochen. Was macht man also, wenn man einen Fall hat, den man recherchieren möchte und man weiß, es gibt eigentlich wenig darüber, weil quasi eine Art Pressesperre verhängt wurde? Nicht komplett, keine Zensur oder so, aber es wurde einfach generell weniger dazu rausgegeben und weniger darüber berichtet. Wir haben in dem Fall direkt nach Literatur dazu gesucht und es gibt auch ein Buch, das ihr wie immer in unseren Quellen angeführt findet, in dem der Fall Bobornikow einen kurzen Absatz hat. Dabei wird einer der damaligen Ermittler interviewt. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite Informationen aus erster Hand, auf der anderen Seite ist das Ganze auch schon einige Jahre her und es gab verglichen mit anderen Quellen einige Abweichungen, deshalb haben wir nicht alles, was dort zu lesen ist, mit in den Hauptpart aufgenommen. Ein paar Details wollen wir anhand des besagten Interviews aber noch ergänzen. Offenbar verbüßte Dimitar Bobornikow seine Haftstrafe in Deutschland, nahe der österreichischen Grenze. Das war möglich, weil er zusätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Wie geschildert, sprach er nie über den verschwundenen Kopf. Hinzu kommt, dass der Verurteilte zeitlebens verhindert haben soll, dass Helga Bobornikow ordentlich bestattet werden kann. Als Ehemann wäre seine Zustimmung dafür notwendig gewesen, die er aber offenbar nicht gegeben hat. Wir haben dafür eine Anfrage nach Innsbruck geschickt, in das Institut, das sich damals darum gekümmert hat. Bis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch keine Rückmeldung erhalten. Sollte die noch erfolgen, werden wir das einfach in dieser Folge aktualisieren. Beschäftigt hat uns außerdem das Alter der Bulgarin, die beim Ehepaar Bobornikow offenbar für Streit gesorgt hat. Der Ermittler erwähnte sie im Interview als 33-Jährige. Wir haben durchweg 35 Jahre gefunden. Und dieser Unterschied könnte zustande kommen, weil der Prozess 1993 geführt wurde, Helga aber 1991 verschwand und da ja auch die Ermittlungen begannen. Also vielleicht passt das beides ohnehin zusammen, es sei an dieser Stelle nur einmal erwähnt, auch wenn es nur 2 Jahre sind, das sind einfach unterschiedliche Informationen, die wir gefunden haben. Manchmal wird auch erwähnt, dass neben dem Kopf noch weitere Körperteile fehlten. Welche das genau waren und ob sie gefunden wurden, ist unklar. Ein letzter Zusatz sind die Ermittlungen im Ausland, die der Ermittler gemeinsam mit dem damaligen Untersuchungsrichter auch in Bulgarien geführt hat. Sie wurden am Flughafen von einem Herrn abgeholt, der sie in weiterer Folge ins Hotel brachte, zum Essen einlud und sogar einen Kurzbesuch beim bulgarischen Innenminister oder Ministerpräsidenten ermöglichte. Sie gingen davon aus, es wäre ein Angehöriger der österreichischen Botschaft. Letztlich allerdings handelte es sich wohl um einen Mittelsmann des Anwalts von Bobornikow. Uns war nicht ganz klar, warum der diese Verbindungen hatte, aber durch die Nähe zu Ermittler und Untersuchungsrichter lässt sich zumindest annehmen, dass er die Ermittlungsschritte so optimal verfolgen konnte.
Und wie immer bei solch aufsehenerregenden Fällen gibt es auch wilde Spekulationen. Wir haben von Bandenkriminalität gehört, von Waffenhandel. Was es allerdings auch gab oder ein Erklärungsversuch des Angeklagten war, dass seine Frau eine Spionin des KGB gewesen sein könnte. Denn die Enthauptung würde seiner Meinung nach wohl eindeutig die Handschrift des russischen Geheimdienstes tragen. Es kursiert auch immer wieder das Gerücht, dass Waldarbeiter ein paar Monate später an einer Forststraße den skelettierten Kopf gefunden haben. Das können wir nicht bestätigen. Bis heute ist der Kopf von Helga nicht aufgetaucht.
Was rechtlich ganz spannend ist, ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sich mit dem Fall befasst hat. Es ging insgesamt um 4 verschiedene Fälle, für die das Land Österreich wegen Verstößen gegen Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also das Recht auf ein faires Verfahren, verurteilt wurde. Die Kritik umfasste den obersten Gerichtshof ebenso wie den Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. Zu diesen 4 Fällen gehörte auch der Fall Pobornikow. Der zu dem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig Verurteilte wurde für die Verhandlung über die Berufung seiner Strafe nicht persönlich angehört. Das hätte laut dem EU-Dokument aber passieren müssen, um sich von seiner Schuld ein besseres Bild machen zu können. Dafür hätte der bereits Inhaftierte auch keine Anwesenheit beim Gerichtstag beantragen müssen.
Einen sehr ähnlichen Fall zu dem, was wir heute gehört haben, gab es 2002. Und zwar war in Linz ein 70-jähriger Pensionist aus dem Mühlviertel angeklagt. Der sollte eine 43-jährige Frau ermordet haben. Er hatte sie erschossen und ihren Kopf abgetrennt. Bei der Befragung berief er sich aber auch immer wieder auf Erinnerungslücken, wie wir es ja in unserem Fall hier auch hatten. Die Leiche der Frau war im Herbst 2002 gefunden worden, nackt und ohne Kopf, der wohl mit einem Messer abgetrennt worden war. Und es stellte sich heraus, dass das Opfer und der Täter ein Verhältnis gehabt hatten. Der Pensionist war allerdings verheiratet. Und seiner Aussage nach hätte seine Geliebte von ihm hohe Summen gefordert und außerdem, dass er seine Frau umbringen soll, damit sie dann zu ihm ziehen kann. Und bis zuletzt sagte der Mann, er könne sich an diese Zerstückelung nicht erinnern und auch diesen Kopf hat man bis heute nicht gefunden.
Nun wollen wir aber mit einem netten Trivia-Ausschnitt enden. Im Jänner 1994 wurde der ÖAMTC-Pannenfahrer für die Mitarbeit an der Aufklärung des Mordfalles Pobornikow vom Kuratorium Sicheres Österreich geehrt.
Das ist schön, dass du dann auch mal den Bogen zurückgesponnen hast zu einem fröhlicheren Ende.
Was sagst du denn zum Fall? Lass uns noch einen kurzen Mini-Meinungspart einschieben.
Mich hat bei dem Fall erstaunt, vor allem in der Rückschau der Fälle, die wir schon hatten oder die wir in unserer langen Fallliste haben, dass es gar nicht so selten vorkommt in solchen Mordszenarien, dass der Kopf abgetrennt wird, um eine Identifizierung zu erschweren. Und ich will mir das gar nicht so vorstellen, aber wenn ich es muss, das ist ja dann doch ein wahnsinnig brutaler und zerstörerischer Akt, der da vollzogen wird. Und wenn wir dann gehört haben, dass die ganze Garage und der Abgang von der Wohnung dort hinein, dass das alles voller Blut war, nicht? Wir haben diese Schilderung mit dem Luminol, das überall aufleuchtet, dann ist das ja offensichtlich auch in einem, wie drücke ich es aus? Also es hat nicht den Anschein, dass er da besonders sorgsam vorgegangen ist. Das ist jetzt nur meine Interpretation dieser Berichterstattung. Aber ich muss sagen, dass mir dieser Akt des Zerstörens nochmal einfach aufgefallen ist.
Das Zitat ist ziemlich krass dazu mit dem Schlachthaus. Und was mir dazu einfällt, ist die Lage der DNA-Analyse zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja aufgeführt, dass es das in Österreich eigentlich noch nicht wirklich gab. Das heißt, damals war man ja auf der sehr viel sichereren Seite, wenn man versucht hat, die Identifizierung zu erschweren. Also wir wissen nicht, welche Körperteile hier noch fehlten. Dadurch, dass aber gesagt wird, es gibt quasi nur noch einen intakten Finger, liegt natürlich nahe, dass man zum Beispiel auch Fingerabdrücke vernichten wollte, um das weiter voranzutreiben.
Wobei das schien mir eher Teil der Skelettierung und des Tierfraßes zu sein, weil man kann ja schwer einen Finger übersehen.
Ja, das ist eben ein bisschen unklar, weil wir dazu nicht genügend Infos haben, aber es wird auf jeden Fall erwähnt, dass auch weitere Extremitäten fehlten. Da wissen wir, wie gesagt, nicht welche, aber worauf ich hinaus wollte ist, man konnte sich damals eher in Sicherheit wiegen. Das wäre heute ja so gar nicht mehr möglich. Da brauchst du ja gar nicht diese Merkmale dafür, um Rückschlüsse zu ziehen. Und ich glaube, bei den heutigen Ermittlungen, den Schilderungen der Ermittlungen, ist auch klar geworden, dass es natürlich auch damals Umwege gab, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aber das ist meine Hinleitung dazu, dass ich sagen wollte, vielleicht hat man sich damals nicht wirklich Gedanken darum gemacht. Vielleicht war es auch einfach ein totaler Blutrausch, wir wissen es ja nicht. Aber vielleicht hat man sich auch deswegen keine Gedanken darum gemacht, weil man dachte, ja, findet ja eh niemand. Das Blut ist ja weggewischt, was soll schon sein?
Ja, und da denke ich zum Beispiel an den Fall Mord an den Ronenliften. Das war, glaube ich, einer in den frühen Zehner.
Ich glaube Nummer 13.
Nummer 13 bei uns, in denen man sich ja durch den Grad der Skelettierung des Leichnams auch so schwer tat, festzustellen, woran der Raven damals, der wirklich gestorben ist. Wie auch hier konnte man die tatsächliche Tötungsursache gar nicht mehr feststellen.
Was mich total irritiert hat, war dieses Coca-Cola-Gleichnis. Das habe ich öfter gelesen bei der Recherche und habe mir die ganze Zeit gedacht, warum sollte Coca-Cola das Ergebnis Blutgruppe B bringen? Also visuell hast du vielleicht einen eingetrockneten Fleck, okay. Aber wenn du schon andere Ergebnisse hast, die zeigen, dass das Blut ist.
Aber so habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe das so verstanden, dass er einfach sagt, nein, das ist alles eine Fehlinterpretation. Das ist alles überhaupt kein Blut und da gibt es auch kein Ergebnis. Das ist quasi einfach nur die Fehlermeldung des Programms, spuckt halt dann Blutgruppe XY aus. Kann gar nicht sein, weil das war ja Cola.
Mhm.
Was auch abstrus ist als Erklärung. Aber ich habe das gar nicht darauf bezogen, dass er das gesagt wird, ja, das Programm hätte das und das und so funktioniert. Und bei Cola gibt es immer Blutgruppe B aus. Wäre interessant, wenn es so ist, aber das glaube ich nicht.
Aber dann ist es ja noch blödsinniger, oder?
Ja. Ist halt der verzweifelte Versuch einer Schutzbehauptung.
Ja.
Ich meine, man muss schon sagen, dass dieser Fall sehr schnell sehr klar ist.
Hm.
Und ich verstehe, woher das kommt. Und die Verteidigung ist natürlich immer bemüht, festzustellen, was, wenn es nicht so war, wie die Anklage behauptet oder annimmt. Und dann kommen natürlich solche Gedankenkonstrukte zustande wie, ja, klar, also wer würde denn jemanden enthaupten, wenn es nicht unser Mandant war? Klar, der Geheimdienst.
Mhm.
Und wenn es nicht die Blutgruppe B ist, beziehungsweise gar kein Blut an der Wand, was könnte es denn dann als nächstes sein? Ja, dann ist es halt ein koffeinhaltiges Softgetränk.
Sehr schön vorgetragen. ja, er ist sehr geradlinig, weil es eben diese Sichtung am Auffindeort gab. Vielleicht, wenn es jeweils nur eins gewesen wäre. Also wir haben Lügen bei den Infos, wo die Ehefrau ist. Wir haben dieses Auffinden oder die Sichtung in der Nähe der Leiche. Wir haben die Blutspuren im Haus, die ganz eindeutig sind, im Auto. Nur kein Geständnis.
Ja, und auch da muss man sagen, also die verzweifelten Versuche zu erklären, wie er dann schick angezogen oder einfach nur absolut nicht passend angezogen an irgendeinem Waldrand entlang stiefelt in der Nacht beim Schneetreiben hin und her, gerade noch, dass nicht Gewitter war, weil er ja einen Holzplatz suchen wollte. Also da kommt man nun wirklich schwer aus der Sache raus.
Ja. Und auch diese Hintergründe, was jetzt zur Entziehung der Titel geführt hat und was da für krumme Dinger vielleicht vorher mal liefen, auch dazu gibt es keine Infos. Aber natürlich ist das auch wieder eine Sache hinsichtlich Unbescholtenheit, wenn jemand einmal offenbar im größeren Stil gelogen hat, warum dann später nicht nochmal?
Ja, wobei das natürlich schwer ist, weil das sind ja Sachen, die wirklich, wirklich lange zurücklagen zu dem Zeitpunkt. Nicht, also wenn du einmal etwas verschuldet hast und dann noch quasi ein Leben später dafür haftbar gemacht wirst, Und dann haben wir dieses Setting, was wir ja eigentlich in unserem Rechtsstaat haben mit Resozialisierung, können wir dann ja auch wieder lassen.
Es ist ja aber nicht das Alleinige. Wenn jemand ihn alleine deswegen in den engeren Kreis einbezogen hätte, würde ich auch sagen, schwierig.
Problem war halt, dass es in dem Fall nicht offenbar einfach zutraf.
Ja.
Und dann auch die Geschichte mit der Geliebten und mit den Liebesbriefen. Das ist unsere Kultur. Ja, es macht dann halt die Menge.
Genau.
Das willst du sagen, oder?
Genau, das will ich sagen. Guti, dann schließe ich mit einem
super Übergang, was auch die Menge macht.
Jetzt schließe ich den Folgenpart mit einem Hinweis auf die Serie, die ich letztes Mal angefangen habe zu schauen, als wir aufgenommen haben, die ich jetzt durchgebinged habe und bei der ich euch sagen möchte, hört auf, wenn es am schönsten ist, nämlich Dexter. Auch da geht es um Blutspuren und Blutspurenbeseitigung. Es wird irgendwann komplett abstrus. Jetzt habe ich lustigerweise gesehen, dass jetzt irgendwo eine neue Staffel kommt. Zufällig, wenn ich diese Serie, die ich noch nie gesehen habe, schaue. Vielleicht habe ich das unterbewusst mal mitgekriegt und habe gedacht, ja Mensch, jetzt sollte ich mal. Aber wie gesagt, also es wird irgendwann total Banane. Ich ziehe es jetzt durch. Aber weil ich letztes Mal gesagt habe, ach, ganz easy, ganz seicht, kann man gut mal schauen. Ich würde sagen, die ersten drei kann man gut machen.
Also sprich, du revidierst deine Empfehlung aus der letzten Folge.
Ich revidiere sie nicht, ich aktualisiere sie.
Mhm, verstehe.
Und ich bin bald durch und dann kann ich mich anderen Dingen widmen.
Das ist gut. Das werde ich mir merken. Wenn ich zukünftig irgendwo mal gelogen habe und du mir draufgekommen bist, dann werde ich meine Lüge auch nur aktualisieren.
Wieso gelogen? Ich habe nicht gelogen. Das entsprach der Wahrheit, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber nun habe ich mehr darüber erfahren und nun kann ich mir ein ganzheitliches Urteil bilden und nicht nur für die ersten drei Staffeln.
Sehr gut und sehr richtig. Man muss auch zu seinen Fehlern stehen.
Ja, du wolltest überleiten, glaube ich, zu Social Media.
Ja, unbedingt. Wenn ihr uns auch dort folgen wollt, dann würde uns das sehr freuen. Ihr findet uns unter @truecrimeaustria bei Instagram, Facebook. Und wir haben natürlich auch Unterstützerplattformen. Dort findet ihr uns bei Steady und bei Patreon.
Zudem gibt es auch PayPal als Unterstützermöglichkeit. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben möchtet, dann tut das gerne an hinweise@truecrimeaustria.at.
Dann würde ich sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.